Deutschlandradio Kultur. Wortwechsel.
Mit Heidrun Wimmersberg. Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit Pakistans seit 1947 beendet eine gewählte Regierung ihre Amtszeit regulär. Doch der Wahlkampf für das neue Parlament, über das morgen abgestimmt wird, war überschattet von Anschlägen. Den etablierten Parteien im Atomstaat Pakistan wird Korruption vorgeworfen. Das Militär hat nach wie vor eine starke Stellung in dem fragilen demokratischen System. Gewalt und Terror vor den Wahlen in Pakistan. Hat die Demokratie eine Zukunft in dem Land? Diese und andere Fragen wollen wir in der Sendung Wortwechsel diskutieren. Und zwar mit Christian Wagner, Forschungsgruppenleiter Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Konrad Schetter, wissenschaftlicher Direktor des Internationalen Konversionszentrums an der Universität Bonn, Karl Fischer, letzter Botschafter der DDR in Pakistan und mit Boris Wilke, Politologe am Institut für Gewalt- und Konfliktforschung der Universität Bielefeld. Herr Fischer, Sie waren ja auch nach Ihrer Zeit als Botschafter immer wieder auch als Berater und für Organisationen und Unternehmen in Pakistan. Wie erklären Sie sich eigentlich die Zunahme der Gewalt in dem Land, wo ja gerade jetzt die Gewalt so deutlich zutage tritt im Wahlkampf?
Es ist bezeichnend für Pakistan, dass in den letzten Jahren, besonders deutlich seit den letzten Wahlen, Radikalismus, Terrorismus, Obskurantismus zugenommen haben.
Was meinen Sie mit Obskurantismus?
Obskurantismus ist das Rückgewandte im Herangehen an Pakistan, nicht das Vorwärtsdenkende, das in die Zukunft Schauende. Pakistan hat eine Bevölkerungsexplosion, sodass heute etwa 50% der Bevölkerung jünger sind als 2022. Und diese Generationen, die jetzt nachwachsen, stehen in einer Wirtschaft, die sich im Abschwung befindet, gehen durch ein Bildungswesen, wenn sie überhaupt daran teilhaben können, das viel zu wünschen übrig lässt, ersetzt wird durch religiöse Bildung, sodass viel Raum da ist für Kräfte, die religiös betont eine Gesellschaft anstreben, die islamisch radikalisiert ist. Natürlich spielt der Afghanistan-Konflikt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Aber wenn wir uns Pakistan ansehen, seit seiner Gründung besteht ein Konflikt zwischen konservativ-islamischen Kräften, damals repräsentiert durch Maulana Maududi, und den bürgerlichen aufgeschlossenen Kräften, repräsentiert damals durch den Staatsgründer Jinnah.
Herr Schetter, haben denn die pakistanischen Taliban, die sich zu vielen Anschlägen auf Kandidaten und ihre Büros bekannt haben, haben die ihr Ziel erreicht, den Wahlkampf und damit auch die Wahlen zu torpedieren?
Zumindest haben sie es erreicht, dass sie in den Medien stark präsent sind, dass ihre Attentate, ihre Anschläge, die sie verrichten, an sich die gesamte Medienwelt beherrschen. Damit ist ihnen, glaube ich, schon ein medialer Coup gelungen. Ob sie wirklich in der Lage sind, die Wahlen so stark zu beeinflussen, dass sie wirklich sich auf das Wahlergebnis ausschlagen, würde ich bezweifeln. Aber ich glaube, was hier das ganz zentrale Moment ist, ist, dass hier die Taliban einfach sehr destruktiv die Wahlen torpedieren. Wir hatten auch in der Vergangenheit immer wieder Gewaltakte während den Wahlen, vor den Wahlen. Da ging es aber mehr darum, dass sich politische Parteien gegenseitig bekämpften. Diesmal ist es mit den Taliban so, dass es hier wirklich rein destruktiv geht, diese Wahlen wo auch immer möglichst zu bekämpfen. Dramatisch sicherlich noch gestern die Erführung von dem Sohn von Gilani, dem ehemaligen Premier. Also hier zeigt man auch, dass die Taliban auf allen Ebenen versuchen, auf diese Wahlen Einfluss zu nehmen.
Herr Wilke, Konflikt- und Gewaltforschung ist ja Ihr Metier. Sind denn Ihrer Meinung nach Gewalt und Terror in Pakistan inzwischen alltäglich geworden?
Ja, sie sind es, aber das reicht zurück eigentlich bis in die 90er Jahre, also auch vor dem 11. September 2001 und auch vor die Eskalation des Afghanistan-Krieges in den Nullerjahren. Aber ich denke in der Tat, die Terroranschläge haben eine neue Qualität, weil sie zumindest so, wie sie auch in der Presse diskutiert werden, in den Medien diskutiert werden, eine Parteinahme signalisieren. Also die Ziele dieser Attentate, die den Taliban zugeschrieben werden, wozu die sich ja auch bekennen, sind Politiker, die aus Sicht der Taliban säkular und liberal sind. Ich betone aus Sicht der Taliban, wir müssen diese Bewertung nicht unbedingt teilen. Und damit stellt sich die Frage, wenn sozusagen das andere Lager, das andere politische Lager, das in keiner Weise jetzt extremistisch ist, aber das eben nicht von den Anschlägen betroffen ist, wenn dieses die Wahlen gewinnt, stellt sich die Frage nach der Akzeptanz des Wahlergebnisses.
Herr Wagner, ich habe ja eben schon gesagt, Pakistan steht ja vor einer historischen Premiere. Die Regierung hat eine Amtszeit regulär beendet. Ist es trotz Terror und Gewalt im Land auch ein Zeichen der Hoffnung? Hat die Regierung unter Premier Asif Ali Zardari das Land vorangebracht?
Na, die Regierungsbilanz fällt, glaube ich, eher negativ aus. Das hängt zum einen zusammen mit der Sicherheitslage. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass wir natürlich in den letzten Jahren eine massive Zunahme der Gewalt gesehen haben. Die wirtschaftliche Bilanz ist mindestens genauso verheerend. Das Wachstum stagniert zwischen 3-4%, was gerade in einem Land mit einer hohen jugendlichen Bevölkerung natürlich völlig unzureichend ist. Plus wir haben natürlich diese innenpolitische Eskalation. Das sind also alles Punkte, die man natürlich der Regierung anlasten wird und die natürlich die Regierungsbilanz vergleichsweise schlecht machen. Es gibt, glaube ich, zwei positive Punkte. Das eine war das Verfassungsamendment 2010 über die Dezentralisierung. Das heißt, Pakistan wird langfristig ein sehr viel stärker dezentraleres Land sein, was sehr viel mehr den Fokus auf die Provinzen legen wird. Das zweite war die Annäherung an Indien. Man hat jetzt mit Indien den Most Favored Nation, die Meistbegünstigungsklausel vereinbart, um eben den wirtschaftlichen Handel voranzubringen, trotz aller Spannungen, die es immer noch gibt. Aber insgesamt für die Menschen selber ist natürlich die Regierungsbilanz der letzten 5 Jahre eher negativ, sowohl was die wirtschaftliche Entwicklung als auch was die Sicherheitslage anbelangt.
Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, es gibt viele junge Menschen in Pakistan und es wird auch viele junge Wähler geben. Aber wen von den, sagen wir mal, jetzt zur Verfügung stehenden Parteien sprechen denn die jungen Wähler vor allem an, Herr Fischer?
Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass ungefähr 85 Millionen Wähler sind, 13 Millionen Jungwähler, also Erstwähler, und circa 25 Millionen Wähler unter 20 Jahren. Bei diesen Wählern ergibt sich die Frage, wie werden sie wählen? Wie sind sie von dem betroffen, was Herr Wagner gerade darstellte? Wie werden sie wählen? Dabei ist interessant, dass bei Umfragen der letzten Wochen der Fakt zutage trat, dass erstens etwa 60% der registrierten jungen Wähler tatsächlich wählen wollen, aber von diesen wiederum etwa 2/3 behaupten, sie seien oder sogar bei den Frauen mehr, 75%, sie seien religiös. Das heißt, sie werden wahrscheinlich eher religiöse Parteien oder die Muslimliga wählen und sich nicht für die mehr säkularen Parteien entscheiden. Hinzu kommt, dass diejenigen, die sagen, sie sind religiös, oft in der Richtung beeinflusst worden sind, dass sie sagen, wir glauben an die Armee und an religiöse Einrichtungen, nicht ans Parlament, an die Regierung und andere demokratische Einrichtungen. Das sind also Voraussetzungen, die nicht gerade günstig sind für den Blick in die Zukunft.
Herr Schatter, bei den anstehenden Parlamentswahlen gilt ja Nawaz Sharif von der pakistanischen Muslimliga als Favorit. Ein Mann, der schon bereits 2-mal Premierminister war, dem man Steuerhinterziehung und Korruption vorgeworfen hat, der auch unter anderem deswegen im Exil war. Also nicht gerade ein exzellentes Profil für einen Spitzenkandidaten, vielleicht aus unserer westlichen Sicht. Wie kommt es eigentlich, dass Sharif nun als Topmann dasteht?
Naja, ich denke, dass Zardari in Sharif in keiner Weise, gerade was Korruption angeht, hinten ansteht. Also ich denke, damit haben wir ein ganz grundlegendes Problem bei der Elite Pakistans, dass hier an sich stets an sich Korruption vorgeworfen wird. Und in der Tat vermochte es Sharif seit den 90er Jahren, immer wenn er in der Regierung war, diese auszunutzen, um sich immer wieder neu zu bereichern. Was Sharif vor allen Dingen hat, ist natürlich seine Partei, seine die Muslimliga und die an sich gerade im Punjab über ein enormes Mobilisierungspotenzial eher in den ländlichen Regionen verfügt. Hier baut ihr auf den sogenannten Bradari-Identitäten auf, was man in einer gewissen Weise eher schlecht und als recht mit einem Kastensystem bezeichnen könnte. Also es geht darüber, dass einfach eher es vermag, hier über die traditionellen Identitätsmuster seine Wähler zu mobilisieren, auch in den urbanen Regionen sicherlich über eine gehörige Anhängerschaft verfügt. Probleme bereitet ihm jetzt sicherlich Imran Khan als dem Shootingstar dieser Wahlen, der es eben auch vermag, gerade eben dieses von Herrn Fischer angesprochene junge urbane Generation, eben die anzusprechen. Interessant war etwa, als ich vor kurzem in Pakistan war, dass Sharif eben hier versucht, Imran Khan etwas entgegenzusetzen, indem er 50.000 Laptops an Universitäten verteilte. Das heißt, hier können wir in seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren beobachten, dass gerade diese junge Wählerschaft sehr umkämpft ist zwischen Sharifs Muslim League und eben Imran Khan.
Herr Wilke, wir haben ja Imran Khan jetzt gerade schon erwähnt. Er gilt ja so ein bisschen als der Hoffnungsträger jetzt auch mit seiner Partei, der Bewegung für Gerechtigkeit. Der ehemalige Cricketspieler hat ja 1992 Pakistan zu seinem einzigen Weltmeistertitel in dieser ja dort sehr beliebten Disziplin verholfen und wird ja allein schon deswegen immer noch sehr verehrt. Hat Imran Khan denn gegen die etablierten Parteien wie die Muslimliga und die Pakistanische Volkspartei eine Chance?
Ja, die Prognosen sind sich da nicht ganz einig. Also Pakistan hat ja ein anderes Wahlsystem als zum Beispiel die Bundesrepublik. Es ist kein Verhältniswahlrecht, sondern ein Mehrheitswahlrecht. Das heißt, es gewinnt jeweils nur ein Kandidat oder eine Kandidatin im Wahlkreis. Das heißt, wenn Imran Khan mit seiner Partei etwa auf 15 oder 20% käme, könnte es gut sein, dass er trotzdem ohne Sitze dasteht oder nur mit ein oder zwei Sitzen. Das heißt, der Wählerzuspruch, der sich in Prozentzahlen ausdrückt, transformiert sich nicht automatisch in die Stärke im Parlament. Und das macht es erstens so schwer, das Wahlergebnis vorauszusehen. Ja, und zweitens natürlich auch so schwer für Imran Khan oder für jeden Newcomer in Pakistan, sich zu etablieren beziehungsweise die etablierten Parteien herauszufordern.
Ich will noch mal kurz auf die etablierten Parteien zurückkommen, Herr Wagner. Das sind ja die Pakistanische Volkspartei ebenso wie die Pakistanische Muslimliga. Das sind ja für mich fast schon Familienorganisationen, beherrscht zum einen von der Familie Zardari oder Bhutto und von der Familie Sharif. Zwei Parteien, die auch für die feudale Struktur in Pakistan stehen. Ist eine Veränderung in dem Land mit diesen beiden Parteien überhaupt möglich?
Die Veränderung ist, glaube ich, wenn überhaupt, dann nur sehr, sehr langwierig und auf kurze Sicht sicherlich nicht möglich. Es sind genau natürlich diese sehr strukturkonservativen Kräfte, die natürlich auch das neue Parlament bestimmen werden. Gerade vor wenigen Tagen ist in der pakistanischen Presse nochmal debattiert worden, es gibt im Land rund 600 Familiendynastien, politische Dynastien, die de facto 50% der Parlamentssitze sowohl auf der nationalen als auch in den jeweiligen Provinzen dann unter sich verteilen. Das zeigt natürlich, wie unglaublich schwer es für jede neue politische Kraft ist, hier einschneidende Veränderungen voranzubringen. Es zeigt sich an einer ganz zentralen Frage, Landreform. Pakistan ist ja nun auch weiterhin für die Mehrheit oder viele Menschen leben ja immer noch in den ländlichen Gebieten, sind von der Landwirtschaft abhängig. Keine Partei außer Imran Khan, hat es glaube ich mal angesprochen, tritt eigentlich noch für Landreformen ein. Das heißt, ein ganz zentrales Merkmal für Entwicklung taucht de facto nicht auf der Reformagenda auf. Zweiter Punkt ist natürlich Bildung. Pakistan hat immer noch verheerende Bildungsindikatoren. Da muss man auch sagen, auch das ist natürlich von den politischen Eliten nie wirklich vorangetrieben worden. Das sind verschiedene Punkte, wo man sagen kann, der sozioökonomische Wandel wird sehr lange dauern. Und es ist eben sehr schwer, weil wir eben keine politischen Kräfte haben. Neue soziale Gruppen spiegeln sich nicht im Parteiensystem wider. Und das macht natürlich dann die Aufgabe für den Wandel noch sehr viel schwieriger, beziehungsweise auch für Newcomer wie vielleicht Imran Khan noch unmöglicher, hier relativ schnell einen Wandel herbeizuführen.
Herr Fischer, wie erklären Sie sich das? Viele Menschen in Pakistan haben viele Nachteile, also so vor allen Dingen die, die natürlich nicht viel Geld haben. Es gibt viele Analphabeten, es gibt wenig Menschen, die über Besitz verfügen, es gibt wenige sehr reiche Familien, die in Dynastien leben, wie wir jetzt eben auch gehört haben. Trotzdem rechnet man damit, dass weiterhin die etablierten Parteien die Oberhand behalten werden. Ist es nicht Zeit für, dass wir vielleicht von westlicher Sicht dazu denken, es wäre Zeit für einen Umschwung?
Es wäre zweifellos Zeit für einen Umschwung, aber Umschwünge erfolgen in Pakistan in der Richtung, wie wir sie gern sehen würden, nur über sehr lange Zeiträume, wenn überhaupt. In dem Zusammenhang ist es interessant, dass Leitartikler in den letzten Tagen so die Überschriften, eigentlich zwei Hauptüberschriften verwendeten. Das eine, blutgetränkte Wahlen in Pakistan, und das andere, die Wahl. Manifeste sind reich an Versprechungen und arm an Plänen und Vorstellungen, wie diese Versprechungen umgesetzt werden können. Das ist ein Faktor, diese Versprechung, an die wird immer wieder geglaubt. Und besonders negativ dastehende Schichten glauben gern an sowas. Zweitens, traditionell ist es einfach so, dass die beiden großen Parteien relativ gut organisiert sind und ihre Wahlkampagnen darauf ausgerichtet sind, ihre Netzwerke, besonders die ländlichen Netzwerke, zu nutzen. Das sind Netzwerke von, wie sie im Englischen sagen, electables, Leuten, die gewählt werden können, die Einfluss haben, die durch ihre Sippe, durch ihre, wie Herr Schetter sagte, Kastenzugehörigkeit zu der reichen Kaste, durch andere Einflussmöglichkeiten Massen mit sich ziehen können, sozusagen Wahlvolk mit sich nehmen, das dann genauso wählt, wie sie es empfehlen bzw. erwarten. Das ist sicherlich ein Grund, warum Veränderungen sehr langsam sein werden.
Herr Schetter, Imran Khans Wahlkampfslogan ist ein neues Pakistan, also ein Land ohne Korruption, ein Land, in dem man Steuern zahlen soll und ein Land, das auf größere Distanz zu den USA gehen sollte. Ist das eigentlich eine Botschaft, die bei den Menschen in Pakistan gut ankommt?
Ich glaube, wie Herr Fischer gerade zu Recht argumentierte, sobald ein neuer Hoffnungsträger auftritt, kommen sofort die Massen und werden dessen Anhänger. Also es gibt sofort ein großes Potenzial für Hoffnungsträger, und das ist an sich etwas Tragisches in Pakistan, das wir vorher schon eben bei Zulfikar Bhutto, bei Benazir Bhutto erleben konnten. Sobald da so ein neuer Hoffnungsträger wie Phönix aus der Asche kommt, werden ihm die Herzen zugetragen. Dasselbe ist natürlich auch bei Imran Khan. Er verspricht eigentlich, er hat ein Programm, das er verspricht, das an sich nicht einzulösen ist. Und bei ihm treten auch ähnliche Probleme auf, wie genannt. Er kommt ja selbst aus diesem Establishment, sicherlich nicht einer der Ärmsten in Pakistan, hat selbst sehr lange in London gelebt, gehört sozusagen genau zu dieser Elite, zu der auch die Bhuttos, die Sharifs und die Sadaris gehören. Das heißt, er stellt sozusagen leider von seiner Herkunft her keinen neuen Faktor dar. Was er verspricht, ist natürlich auf der einen Seite, dass er das religiöse Moment bedient und hier sicherlich einen ganz starken Punkt macht, nämlich das Ende der Drohnenangriffe der Amerikaner in den Grenzgebieten, in den Tribal Areas. Das ist ein ganz starkes Argument, wo sich die anderen Parteien bislang immer noch etwas verhalten gehalten haben oder eben sich bisher wenig zu geäußert haben. Zum anderen verspricht er soziale Gerechtigkeit. Wie er dies in diesem Land, das sozusagen so starke Brüche in sich trägt, erreichen will, bleibt einem natürlich schleierhaft. Das heißt, er versucht die Quadratur des Kreises, mit der er eigentlich, wenn er gewählt werden sollte, nur scheitern kann und eigentlich nur die Versprechungen, die er macht, an sich enttäuschten überlässt.
Herr Wilke, in dem Wahlkampf jetzt spielen ja auch noch andere Parteien eine Rolle, aber im Endeffekt hat man immer den Eindruck, es geht vorwiegend um Imran Khan und seine Bewegung für Gerechtigkeit, um die Muslimliga und die Pakistanische Volkspartei. Haben überhaupt andere, kleinere Gruppierungen überhaupt eine Chance? Wie sieht es aus?
Ja, also stellt sich fast umgekehrt dar. Also es wird aller Voraussicht nach keine absolute Mehrheit geben. Das heißt, die Stunde der kleineren Parteien wird kommen. dann wenn es an die Regierungsbildung geht, wenn es an die Koalitionsbildung geht. Keine der Parteien, die Sie genannt haben, abgesehen vielleicht von der PPP, der pakistanischen Volkspartei von Asif Ali Zardari, kann als eine nationale Partei in dem Sinne gelten, dass sie wirklich in jedem Wahlkreis eine Chance hat. Also zum Beispiel in Karachi, der größten Stadt des Landes, dem wirtschaftlichen Zentrum, ist die Partei der ehemaligen Einwanderer aus Indien die stärkste Kraft und wird auch dort wieder wichtige Mandate erringen. In den Grenzgebieten zu Afghanistan hat in den letzten Jahren im Regionalparlament eine Partei mit einer sehr starken ethnischen Zugehörigkeit regiert. Das heißt, diese Parteien werden eine Rolle spielen bei der Koalitionsbildung, so keine andere der großen Parteien die absolute Mehrheit erringt. Aber sie sind sicherlich nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, auch deshalb, weil sie keine Reformkräfte darstellen, weil sie kein Reformprogramm präsentieren, wie es Imran Khan getan hat und wie es auch Nawaz Sharif versucht hat. Also auch er hat versucht, sich kritisch unter anderem gegen den Westen zu stellen in der Frage der Außenpolitik. Er hat auch versucht, deutlich zu machen, dass er die Suprematie über das Militär erringen will für die zivilen Kräfte im Lande. Das ist natürlich den kleineren Parteien nicht möglich.
Herr Fischer, inwiefern mischen denn die militanten Islamisten in diesem Wahlkampf mit?
Sie mischen insofern mit, als sie in der Lage sind, große Massen auf sich zu ziehen bei Kundgebungen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die DFI Pakistan Council, Rat zur Verteidigung Pakistans, in dem über 40 Gruppen und Organisationen vereint sind, zum Teil verbotene militante Organisationen, die eigentlich nur mit zwei Forderungen aufgetreten sind. Einmal nieder mit der Regierung und zweitens nieder mit den USA. Das sind zwei Losungen, die also sich verfangen haben und denen viele gefolgt sind, die auf das Argument aufbauen, wörtlich, wenn wir uns von der Sklaverei der USA befreien, dann können wir alles erreichen. Dem folgen Schuldzuweisungen neben USA an Indien und an Israel. Sie seien schuld für die Lage Pakistans. Und wenn man sich eben von all dem befreit, könne man alles erreichen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das durchaus nicht möglich ist und dass man internationale Unterstützung braucht. Der Widerspruch besteht darin, dass jedes Mal, wenn ein Naturdesaster erfolgt oder eine kritische ökonomische Situation da ist, Pakistan sofort mit der Bettelschale international umgeht und Unterstützung fordert, lang ehe es vielleicht seine eigenen Reichen anspricht. Herr Wagner hat es schon erwähnt, die Steuern. Es sind nur etwa 1% der Bevölkerung, die überhaupt Steuern zahlen. Von den Kandidaten für die Wahl ins Parlament, ins Zentralparlament, jetzt haben 40% keine Steuern bezahlt, haben keine Steuernummer. Und viele von ihnen sind notorische Kreditbetrüger, könnte man sagen, haben Kredite immer wieder genommen und die unter verschiedenen Begründungen nicht zurückgezahlt, sodass die Banken darauf sitzen geblieben sind.
Manchmal muss man sich ja schon fragen, wie dieser Staat überhaupt noch überleben kann.
In mancher Hinsicht nur durch die internationale Unterstützung, besonders in kritischen Situationen. Es wäre aber falsch, heute zu sagen, also der Staat ist am Ende. Pakistan ist schon oft totgesagt worden. Die Menschen haben eine unheimliche Kraft zu leiden. Und es ist immer wieder gelungen, irgendwie aus der Klemme herauszukommen. Aber wie Sie gern selbst sagen, das ist gerade mal genug to muddle through, also sich durchzuwursteln. Auf dieser Grundlage ist kein Fortschritt denkbar.
Deutschlandradio Kultur. In der Sendung Wortwechsel diskutieren wir über die Frage: Gewalt und Terror vor den Wahlen in Pakistan. Hat die Demokratie eine Zukunft in dem Land? Mit von der Partie sind Christian Wagner, Forschungsgruppenleiter Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Konrad Schetter, wissenschaftlicher Direktor des Internationalen Konversionszentrums an der Universität Bonn, Karl Fischer, der letzte Botschafter der DDR in Pakistan, und Boris Wilke, Politologe am Institut für Gewalt- und Konfliktforschung der Universität Bielefeld. Herr Wagner, Pakistan ist ja ein wichtiger Verbündeter der USA, auch im Kampf gegen den Terror. Wir haben ja eben auch schon über Imran Khan gesprochen und dass er so auch das Gesicht ist dieser Bewegung, der Anti-Drohnen-Bewegung in Pakistan. Und so jemand wird wahrscheinlich nicht gerade zu Washingtons Wunschpartnern zählen. Setzt man dann lieber auf altbewährte Kräfte?
Man setzt, glaube ich, auch von Seiten der USA sicherlich eher auf die Kontinuität, selbst wenn Nawaz Sharif an die Regierung käme. Bei aller Kritik gegenüber den USA würde er vermutlich doch den Kurs der vergangenen Jahre fortführen. Warum? Herr Fischer hat es angesprochen, Pakistan ist pleite. Da hilft jetzt kein Jammern und Klagen. Das Land ist de facto, die nächste Zahlungsbilanzkrise steht schon am Horizont. Die Rechnung wird spätestens ab Sonntag aufgemacht. Die Elite ist bislang absolut unwillig, Reformen des Währungsfonds anzunehmen. Man hat sich von dem letzten Paket des Währungsfonds verabschiedet, weil man sich geweigert hat, die Einkommensteuern zu erhöhen. Herr Fischer hat darauf hingewiesen, wir haben eine sehr kleine Zahl von Menschen, die nur direkte Einkommensteuern zahlen. So, wir haben aber natürlich in Pakistan, und das ist sozusagen die etwas ungute Situation für den Westen, wir sind in zweierlei Hinsicht vom Land abhängig. Das erste ist der Abzug aus Afghanistan. Der wird nun zu einem hohen Teil über Pakistan verlaufen. Da werden auch viele pakistanische Unternehmer sehr viel Geld verdienen. Das zweite, ja, strategische Moment ist natürlich die Sicherheit der pakistanischen Nuklearwaffen. Das sind zwei Punkte, die einfach schon da automatisch dazu führen, dass die USA und der Westen das Land nicht fallen lassen werden. Leider weiß es die Elite in Islamabad auch, sodass man hier, obwohl man eben wirtschaftlich eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht, doch, sagen wir mal, ein gewisses Chaospotenzial hat, was man dann in den Verhandlungen mit der internationalen Hilfsgemeinschaft eigentlich ganz gut einsetzen kann. Das heißt, wir werden, denke ich, auch mit den USA von der nächsten Regierung, wie USA-kritisch sie in ihrem Wahlprogramm auch immer sein mag, vermutlich doch ein Business as usual haben. Die Amerikaner werden weiterhin sehr viel Geld nach Pakistan reinstecken, um ihre Sympathiewerte zu verbessern, was vermutlich auch nicht gelingen wird. Und von daher denke ich nicht, dass wir hier zu einer sehr großen Änderung kommen. Es könnte ein Problem sein, wenn es zu einem stärkeren Disput über die Drohnen kommt. Ein pakistanisches Gericht hat gestern den Abschuss von Drohnen gefordert. Da bin ich dann mal gespannt, ob das pakistanische Militär sich zu einer solchen Leistung bereit erklären wird. Ich vermute nicht. Also von daher bleibt man hier trotz aller Kritik, trotz aller Kontroversen, die man in der Öffentlichkeit führt, am Ende des Tages doch sehr eng miteinander verbunden, Pakistan mit dem Westen in beiden Richtungen.
Aber ist es dann so, dass die Unterstützung aus dem Westen auch dazu führt, dass im Land alles auf dem Status quo bleibt?
Das ist natürlich mit eine der Folge. Das heißt, das ist natürlich genau mit eine der Folgen, dass wir vermutlich sagen können, naja, wir versuchen natürlich sehr viel im Land zu verbessern. Die bundesdeutsche Entwicklungshilfe steckt seit Jahren Mittel in die Gesundheitsfürsorge, in die Verbesserung des Energiebereichs. Aber das Problem ist natürlich, dass es in Pakistan selber sehr angesprochen worden schon keine neuen, wirklich reformbereiten Kräfte in unserem Verständnis gibt. Wir sehen eher, dass die pakistanische Gesellschaft konservativer wird. Sie wird eigentlich eher religiöser. Das ist sicherlich nicht unsere Vorstellung, aber es sind natürlich nicht die Momente, die wir jetzt mit Wandel verbinden. Die pakistanische Gesellschaft wandelt sich, ja, aber vielleicht in eine Richtung, die wir hier im Westen nicht so gerne sehen.
Herr Schetter, die USA hoffen ja auf Stabilität in Pakistan nach der Wahl. Das ist ja auch wichtig für den Rückzug aus Afghanistan Ende 2014, wenn die USA dann ihre Truppen zurückzieht. Doch ist diese Hoffnung vielleicht trügerisch?
Ganz sicher spielt Pakistan eine ganz zentrale Rolle für das Engagement der internationalen Kräfte, vor allen Dingen der Amerikaner in Afghanistan. Ganz sicher ist auch, oder man nimmt es zumindest mit sehr hohem Maße an, dass natürlich nach wie vor die Taliban, die in Afghanistan agieren, auch sehr stark vom pakistanischen Geheimdienst, vom pakistanischen Militär unterstützt, gefördert würden, hier vor allen Dingen auf logistischer Ebene. Das heißt, auch hier kann man so ein Doppelspiel erkennen. Auf der einen Seite sind die Pakistanis Teil dieser Antiterror-Koalition. Auf der anderen Seite versucht man doch sozusagen seine eigenen Interessen in Afghanistan durchzusetzen. Sprich hier eigentlich vor allen Dingen das Karzai-Regime immer wieder in die Bredouille zu bringen und hier an sich einen pakistanischen Anspruch zu formulieren. Es gibt einen entscheidenden Punkt, den gerade Christian Wagner genannt hat, den man, glaube ich, mal unterstreichen muss. Wenn es um einen Abzug geht, dass eben dann auch die pakistanische Seite daran auch profitieren will. Und das führt teilweise schon zu sehr kuriosen Zuständen, dass eben gerade die Unternehmer oder auch vor allen Dingen die Sicherheitskräfte, die angestellt werden, um etwa diese Konvois nach Afghanistan durch Pakistan zu leiten, gleichzeitig mit den Taliban verbunden sind. Das heißt, wir haben ja eine sehr, sehr enge Vernetzung, die häufig dazu führt, was kurios klingt, dass die Amerikaner über Mittelsleute eigentlich dann die Taliban finanzieren, damit sie ruhig halten und diese Transporte gar nicht erst angreifen.
Herr Wilke, welche Folgen wird denn der Abzug der Truppen auf Afghanistan für Pakistan haben?
Naja, es gibt die Angriffe aus sozusagen dem pakistanischen Schutzraum nach Afghanistan, aber es gibt seit einiger Zeit auch die Angriffe nach Pakistan aus dem afghanischen Schutzraum. Und insofern ist die Kooperationsbereitschaft jetzt zumindest der militärischen Elite in Pakistan nicht so gering, wie es manchmal den Anschein hat. Auch deshalb den Anschein hat, weil dieser Krieg gegen den Terror im eigenen Land so unpopulär ist. Also es gibt ja Vermutungen, dass etwa die Drohnenangriffe die stillschweigende Zustimmung des pakistanischen Militärs finden, zumindest der Führung. Insofern stellt sich für die Militärstrategen schon die Frage, ob sich die Sicherheitslage nicht auch für Pakistan verschlechtern könnte, auch wenn sich der politische Einfluss möglicherweise vergrößern würde. Und wenn jetzt Wahlversprechen gegeben werden von Imran Khan oder auch von Nawaz Sharif, Blick auf eine, ja, eine Art Disengagement Pakistans in Afghanistan, beziehungsweise was das Verhältnis zu den USA angeht, bin ich mir nicht sicher, ob dies auf Gegenliebe gerade in der Militärführung trifft, die natürlich weiß, dass sie auch ökonomisch abhängig ist von US-Militärhilfe.
Herr Fischer, der einzige stabile Faktor in Pakistan ist ja das Militär. Wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen. Welche Rolle spielt denn die Armee in dem nach wie vor fragilen demokratischen System?
Es wird immer wieder die Frage gestellt, wer regiert in Pakistan? Ist es die Regierung? Sind es einige Spitzenbeamte? Sind es einige Spitzenbeamte und einige Spitzenmilitärs? Oder ist es das Militär? Man kann das nicht so ganz eindeutig beantworten. Auf jeden Fall ist das Militär, die militärische Führung, die Kraft, die vom Hintergrund her die Sicherheitspolitik und die Außenpolitik bestimmt. In gewisser Weise auch die Wirtschafts- und Innenpolitik, weil das Militär selbst ökonomisch autark ist. Es hat sich ein Wirtschaftssystem geschaffen. Und über staatliche Zuwendungen zudem noch gesondert Vorteile hat. Ich komme nochmal auf das zurück, was Herr Wagner vorhin sagte, zur Rolle der Beziehung USA-Pakistan. Wenn wir uns die vergangenen Jahre ansehen, dann war eigentlich der zuverlässigste Partner der USA immer das Militär. Wenn Gespräche stattfanden, waren die zunächst mal mit dem militärischen Führer und danach erst in letzter Zeit etwas deutlicher mit den zivilen Führungspersönlichkeiten. Wobei deutlich wurde, dass da wenig Verlass ist auf die oder Verlass war auf die zivilen Kräfte. Das Militär hat sich eine Position erworben in Pakistan auf der Grundlage des Arguments, dass sie die Beschützer der Nation sind, die Existenz Pakistans vom Militär abhängt und daher auch die nationalen Interessen des Landes vom Militär bestimmt werden. Das wird auch die nächste Zeit so bleiben, da wird sich nicht viel ändern. Das Militär wird eine entscheidende Rolle spielen, nicht nur für Pakistan, sondern für die Region. Denn wenn man sich zum Beispiel das pakistanisch-indische Verhältnis ansieht, kann man ja sehr einfach zu der Schlussfolgerung gelangen, sobald sich das dort etwas in Richtung Normalisierung tut, heißt das für das pakistanische Militär, es verliert an Bedeutung. Es braucht weniger Mittel. Die Armee umfasst etwa 600, oder das Militär umfasst etwa 600.000 Mann. Das wäre dann nicht mehr nötig mit all den Versorgungsleistungen, die für diese erbracht werden. Deswegen haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, dass wenn ein Fortschritt da war, dem bald ein Störversuch erfolgte. Nach dem Treffen von Sharif und Vajpayee, die sogenannte Autobus-Diplomatie, kam der Krieg, kann man sagen, in Kargil. Und früher war es ähnlich so. Wir hoffen natürlich, dass das nicht so weitergeht. Es gibt Ansatzpunkte in der Vergangenheit, wo sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Pakistan und Indien verbessern, wo Pakistan bereit ist, nicht immer die Forderung zu stellen, erst die Kaschmir-Frage lösen und dann können wir über anderes sprechen. Aber das sind noch sehr rudimentäre Dinge. Während Indien zum Beispiel 1996 Pakistan bereits den bevorzugten Status für Handelsbeziehungen gewährt hat, hat Pakistan im vergangenen Jahr beschlossen, das gegenüber Indien auch, diese Meistbegünstigungsklausel in Kraft zu setzen. Aber das ist noch nicht in die Praxis umgesetzt worden. Das heißt, es gibt immer ein Für und Wider. Es gibt Kräfte, die etwas vorwärts drängen, besonders auch aus der Wirtschaft. Aber auch wieder aus der Wirtschaft andere Kräfte, die sagen, ist das nicht gut, ist das nicht schlecht für uns, wenn die indischen Waren hierher kommen? Die sind billiger, die erobern den Markt. Wohingegen andere deutlich sagen, was habt ihr eigentlich? Die chinesischen billigen Waren haben doch euren Markt schon längst erobert. Weshalb habt ihr Angst vor den Indern?
Herr Wagner, wie schätzen Sie die Lage ein? Wird sich das Militär nach den Wahlen im Hintergrund halten? Wovon wird es abhängen?
Wir haben hier in den letzten Jahren eigentlich einen ganz interessanten Wandel gesehen. General Kayani, der Oberbefehlshaber, hat ja die Armee nach Musharraf eigentlich aus der Politik und dem öffentlichen Raum zurückgezogen. Ich würde jetzt nicht das Primat der Politik deshalb ausrufen in Pakistan, aber die Armee pocht doch darauf, sich immer wieder die Unterstützung und damit natürlich auch die politische Verantwortung durch die Regierung und das Parlament geben zu lassen. Es ist für die Armee natürlich wichtig, weil man darf ja nicht übersehen, die Armee steht in einem sehr blutigen Krieg gegen die pakistanischen Taliban. Die pakistanische Armee hat, um mal ein Beispiel zu geben, mittlerweile mehr Soldaten verloren im Kampf gegen die pakistanischen Taliban als die westlichen Truppen in Afghanistan, obwohl der Gegner militärisch schwächer und das Gebiet deutlich kleiner ist. Also man sieht daran, dass das für die pakistanische Armee ganz schwierig ist, hier zu einer militärischen Lösung zu kommen. Die ist sowieso nicht möglich. Man hat auch die Regierung hat kein politisches Konzept, aber das schürt natürlich innerhalb der Armee eine sehr große Unzufriedenheit. Das heißt, die Armee schickt eigentlich mittlerweile das Parlament, die Regierung nach vorne, um sich politische Verantwortung für den Kampf gegen den Terror zu holen. Irgendjemand muss für die Opfer unter der Zivilbevölkerung, muss für die internen Vertreibungen verantwortlich sein, die natürlich in der pakistanischen Variante des Antiterrorkampfes dann immer passieren. Also von daher haben wir, was die Pakistanis gerne dann die Professionalisierung des Militärs nennen. Das heißt, das Militär macht halt seine Aufgabe und lädt aber die politische Verantwortung, weil die Ursachen der Probleme haben natürlich viel mit dem Militär zu tun, wie Herr Fischer ja auch darauf hingewiesen hat, lädt quasi die Verantwortung bei den Politikern ab, die wiederum keine Mitsprache haben. Also das Parlament hat dann keine richtige Mitsprache, was jetzt die das militärische Vorgehen anbelangt. Also von daher sehe ich eigentlich nicht, dass wir wirklich zu einer entscheidenden Veränderung kommen. Es könnte ein interessanter Punkt sein, Kollege Wilke hat darauf hingewiesen, Nawaz Sharif hat ja deutlich gemacht, er würde gerne mal den Kargil-Krieg aufarbeiten und er würde auch gerne sowas wie das Primat der Politik über das Militär herstellen. Das ist dann eine Bruchlinie, da bin ich gespannt, inwieweit sich das Militär das gefallen lassen wird. Da wird das oberste Gericht auch eine wichtige Rolle spielen. Auch das oberste Gericht hat eine Reihe von Fällen bezüglich verschwundener Personen in Balutschistan durch Sicherheitskräfte. Wir haben momentan General Musharraf unter Hausarrest, der dann trotz wieder besseren Wissens oder wieder besserer Kenntnis seiner eigenen Armeekollegen meinte, er müsse unbedingt nach Pakistan zurückkommen. kommen. Wenn es hier zu einem Prozess gegen Musharraf kommt, ich glaube nicht, dass die Armee intervenieren wird, aber es sind so 2, 3 Punkte, je nachdem, wie die neue Regierung aussehen wird. Da könnte es vielleicht in den nächsten Jahren doch mal zu einer Auseinandersetzung kommen zwischen den zivilen Kräften und dem Militär, die vielleicht dann wieder das demokratische System auch nochmal ins Wanken bringen könnten.
Aber braucht man nicht, Herr Schetter, jetzt, wenn man auch auf die oder auf Auseinandersetzungen im eigenen Land schaut, auch auf das Erstarken der Taliban in Pakistan, braucht man dann nicht weiterhin auch eine starke Armee?
Also ich glaube, die Taliban werden in Pakistan sehr unterschiedlich betrachtet. Und ich denke, was wir häufig drin in den Taliban sehen, so rein diese religiös-extremistische Bewegung, wird in Pakistan häufig anders gesehen. Ich denke, hier spielen auch so lokale Identitäten in Pakistan eine sehr große Rolle. Wenn Sie etwa in Lahore sind, aus dem Punjab heraus, werden die Taliban wirklich eher so als Stammeskrieger gesehen. Da spielen natürlich so ethnische Unterscheidungen, ethnische Identitäten wie Pashtun gegen Punjabis eine sehr große Rolle. Da wird es dann das pashtunische Kriegermoment kommt da sehr stark rein. In einer gewissen Weise die wilden Stämme, die jenseits des Indus leben und die uns immer wieder das Leben schwer machen. Das ist eine Komponente, die man sehr häufig auf den Straßen in Lahore hört. Andere, natürlich gerade die eher die urbanen Eliten, die sagen wir zwischen London und Karachi unterwegs sind, sehen natürlich weitaus eher diesen religiösen Extremismus, der sich auf dem Vormarsch befindet und im Übrigen eben mittlerweile auch in anderen Regionen Pakistans an Bedeutung gewonnen hat. Wenn man etwa an die Megacity Karachi denkt, in der mittlerweile doch die Taliban sehr stark an Boden gewonnen haben, oder vor allen Dingen an den Süden des Punjabs, wo auch mittlerweile sehr viele Medresen, also religiöse Schulen gibt, an denen die Taliban erstarkt sind. Die Frage ist natürlich, inwieweit die Taliban sowas wie eine Momentaufnahme sind, die dann auch wieder irgendwann einmal zurückgedrängt werden oder inwieweit das wirklich eine Bewegung ist, die landesweit an Bedeutung gewinnt. Zentral ist hierbei natürlich wirklich die Rolle, die das Militär spielt. Und die ist widersprüchlich. Ich denke, bis heute blickt keiner richtig dahinter, wie hier die Beziehungen sind. Wie im Eingang schon erwähnt, auf der einen Seite sicherlich werden die Taliban und andere Extremisten, wie etwa die Haqqani-Gruppe, immer wieder in Richtung Afghanistan unterstützt. Erfahren sie eine Unterstützung vom Militär. Gleichwohl auf dem eigenen Boden in Pakistan selbst werden sie eben vom Militär als ein sehr zentrales Problem gesehen. Das heißt, hier spielt das Militär, das ja schon seit Jahrzehnten eigentlich sich gerade über den Kaschmir-Konflikt immer sehr stark den extremistischen Kräften bedient hat, ein widersprüchliches Spiel. Und es ist, glaube ich, sehr häufig sehr schwer zu erkennen, mit wem gerade welcher Akteur im Militär, mit welchen Islamisten die gerade koalieren und mit welchen nicht. Dasselbe, Herr Fischer hat es angesprochen, wenn man eben an die Mumbai-Attacks denkt, auch hier gab es ja auch Verbindungen vom militärischen Geheimdienst, dem ISI, hin zu islamistischen Gruppierungen. Also ein sehr unübersichtliches Feld, in dem man sich nicht deutlich sagen kann, das Militär steht gegen religiösen Extremismus. Nein, es ist hier um einiges komplexer.
Herr Wilke, die USA haben Pakistan ja mit Milliardensummen für Militär wie Entwicklungshilfe unterstützt. Hat sich denn diese finanzielle Unterstützung gelohnt? Hat sie denn wirklich Wirkung gezeigt?
Ja, Herr Wagner hat ja schon angesprochen, den hohen Blutzoll, den die pakistanische Armee geleistet hat. Das Verhältnis Pakistan, USA, pakistanische Armee, US-Armee weist ja weit zurück bis in die 50er Jahre Militärhilfe, damals noch im Rahmen des Ost-West-Konfliktes. Das heißt, es gibt ja eine Geschichte, aus der man nicht ganz rausgekommen ist. Dann gab es Sanktionen gegen Pakistan im Zuge der Nuklearisierung des Landes. Die Reduzierung auf den Antiterrorkampf ist da sicherlich nicht ganz richtig. Es geht darum, wer ist der Partner der USA in Südasien. Und da hat sich ja etwas Interessantes entwickelt in den letzten 10 Jahren, die Annäherung der USA an Indien. Und das sorgt für Unruhe in der pakistanischen Armee, das führt für eine weiteren Hinwendung zu China, was ja auch schon angesprochen wurde. Das heißt, aus Sicht der USA geht es auch darum, trotz eine Annäherung an Indien mit Blick auf China die pakistanische Armee bei der Stange zu halten und hier es nicht zu einem Bruch kommen lassen. Und diese Entwicklung wird auch interessant beobachten zu sein, jetzt über den Abzug oder die reduzierte Zahl der Truppen der USA in Afghanistan hinaus.
Herr Fischer, Pakistan wird ja schon lange unterstützt, doch was ist eigentlich in der Vergangenheit falsch gelaufen? Warum hat sich in dem Land so wenig geändert?
Da gibt es viele Faktoren. Der äußere Faktor ist einer. Es gibt aber auch eben die inneren Faktoren, die zum Teil schon genannt worden sind. Die Reformresistenz der führenden Kräfte, der wachsende Einfluss religiös-konservativer Kräfte. Aber eben international hat sich Pakistan zunehmend isoliert. Kräfte, fortschrittliche Kräfte in Pakistan, demokratische Kräfte weisen immer wieder darauf hin, es nützt uns nichts, wenn wir uns verfeinden mit den regionalen Nachbarn, mit den Supermächten, mit der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Unsere Wirtschaft wird dadurch nicht wachsen. Es gelingt uns nicht, uns regional wirtschaftlich zu vernetzen. Politisch drängen wir uns damit also auch in die Ecke. Was das Verhältnis zu den USA anbetrifft, ist das eben, wie schon von meinen Vorrednern erwähnt, hat es da immer ein Auf und Ab gegeben. Immer wenn es den USA gelegen war, den Partner Pakistan zu fördern, bis dann hin zum Afghanistan-Krieg, aber eben vorher auch im Kalten Krieg, dann hat Pakistan immer verstanden, sich daraus das Beste zu holen. Es hat meistens höhere Forderungen gestellt, als die USA bereit waren, zunächst mal zu geben, und ist nicht bereit gewesen, die von Pakistan in Aussicht gestellten Veränderungen oder Verpflichtungen wahrzunehmen. Und dieser Fakt, dass besonders die USA immer ihre eigene Politik in den Vordergrund gestellt haben und in dem Zusammenhang bereit waren, Nachlässigkeiten, so möchte ich es mal nennen, der führenden Kräfte Pakistan, besonders des Militärs, zumindest zeitweise einfach zu übersehen, hintanzustellen. Wenn es zu krass wurde, dann gab es Sanktionen, die aber auch nach einer gewissen Zeit immer wieder eingestellt worden sind. Eine Rolle spielt natürlich auch das indisch-pakistanische Verhältnis, dass Aktionen der internationalen Gemeinschaft oder einzelner Staaten in der Zusammenarbeit mit Indien von Pakistan immer bewertet worden sind als gegen Pakistan gerichtet. Wo man heute doch versucht, das ist klar zu machen, das ist nicht so. Man kann mit Indien gute Beziehungen haben oder die Beziehungen ausweiten, ohne dass es zum Schaden Pakistans ist. Das sind einige Aspekte, sicherlich gibt es mehr.
Herr Schetter, egal wer in Pakistan gewinnt, auf die Regierung warten so oder so große Aufgaben. Was sollte Ihrer Meinung nach ganz oben auf deren Agenda stehen?
Naja, ich denke, wenn Sie den einfachen Mann auf der Straße fragen, ist der an sich dauernder Arbeitslosigkeit ausgesetzt, dauerndem Ausfall der Energie. Ich denke, das sind ganz, ganz zentrale Themen, wie auch einfach einem Mangel an Trinkwasser. Das heißt, wir haben hier, was die sozialen, was die ökonomischen Standards angeht, in den letzten Jahren nahezu einen Totalausfall erlebt. Das ist eine Sache, die den Menschen auch auf die Straße treibt, dass einfach sozusagen das gesamte Wohlfahrtssystem, was auch immer nur rudimentär vorhanden war, mittlerweile eigentlich gar nicht mehr in Pakistan existiert. Ich denke, jemand, der auf dieser Ebene, denke ich, muss die Politik Antworten finden nach den Wahlen, um hier einen Ausweg zu zeigen. Und das sind natürlich ganz, ganz große Themen, wenn man eben daran denkt, wie sehr auch gerade ein Land wie Pakistan vom Wasser abhängig ist. Es ist ja ein Staat mit einer enormen Agrarindustrie. Also man muss hier also ein sehr starkes Umdenken hin, auch was die Energieversorgung anbelangt. Das, denke ich, ein ganz zentraler Aspekt, der angegangen werden muss. Und den gegen diese hohe Korruption anzugehen, halte ich an sich wirklich für ein enormes Unterfangen. Ich denke, das ist der erste Punkt, der ganz zentral ist. Weitere Punkte sind sicherlich, die auch schon angesprochen wurden, die Frage des Umgangs mit dem Militär. Ich denke, dass es hier auf der einen Seite General Kajani wirklich brillant verstanden hat, in den letzten Jahren das Militär aus der Schusslinie zu nehmen und eben die Strippen zu ziehen. Auf der anderen Seite, um hier in Richtung Demokratie Schritte zu gehen, ist es sicherlich notwendig, das Militär peu à peu in einer gewissen Weise einzuschränken oder zumindest in einigen Bereichen zu zeigen, dass dies doch Themen sind, in denen das Militär nicht so viel zu tun hat, gerade auf der wirtschaftlichen Ebene, was die ganze Frage auch von Landrechten angeht. Das Militär hat in den letzten Jahren enorme Anstrengungen unternommen, Land auch teilweise unrechtmäßig für sich selbst zu vereinnahmen. Das sind ganz zentrale Probleme, die hier anstehen. Außenpolitisch würde ich sagen, spielt sicherlich das Verhältnis zu Indien eine ganz zentrale Rolle. Hier sehe ich, wie auch schon von Christian Wagner angedeutet, insoweit ein Umdenken, dass es immer häufiger gelingt, den Kaschmir-Konflikt aus dem indisch-pakistanischen Verhältnis etwas herauszuhalten. Ich sehe von beiden Staaten auf wirtschaftlicher Ebene ein enormes Interesse an einer Kooperation. Wenn Sie heute an der Grenze sind zwischen Pakistan und Indien, sehen Sie, dass auch gerade auf der indischen Seite riesige Zollanlagen hochgezogen werden, auf der pakistanischen ebenfalls. Das heißt, dass sich hier beide Staaten eigentlich darauf einrichten, dass in Zukunft endlich ein verbesserter Austausch gerade auf wirtschaftlicher Ebene möglich ist.
Herr Wagner, steht Pakistan bei dieser Wahl an einem Scheidepunkt, also entweder Rückfall in Altbewährtes oder vielleicht doch auf dem Weg zu neuen Ufern?
Nein, ich glaube, es ist kein Rückfall in Altbewährtes. Es ist, glaube ich, schon eine ganz klare Stärkung der Demokratie. Natürlich werden die Wahlen keine Besserung der Probleme bringen. Die neue Regierung wird vor genau denselben Problemen stehen wie die alte Regierung auch. Dazu zählt die Wirtschaft, dazu zählt die Sicherheit, dazu zählen die Energiefragen, wie Herr Schetter angesprochen hat. Ich glaube, was diese Wahl ganz positiv mit sich gebracht hat, ist eben auch das Selbstverständnis zur Demokratie. Also die ganzen Anschläge, über die wir am Anfang gesprochen haben, haben ja eigentlich auf der Seite des politischen Systems auch zu einem, ja, ich will nicht sagen neuer Gemeinsinn, das wäre übertrieben, aber doch zu einem Konsens geführt, dass diese Wahlen durchgeführt werden. Auch das Militär unterstützt diese Wahlen. Wir hatten lange noch in Pakistan immer wieder die Verschwörungstheorie, oh, das Militär wird putschen und es will nicht diese Wahlen. Nein, diese Wahlen finden statt. Das Militär wird genug zu tun haben, morgen, um einen halbwegs sicheren Wahlausgang zu gewährleisten. Das oberste Gericht, die Regierung, die etablierten Parteien stehen zu dieser Demokratie. Das bedeutet, wie gesagt, für das Militär nicht, oder das wird die Frage sein, dass wir ein Primat der Politik haben, aber dass wir eben einen Konsens haben über dieses demokratische System, in dem das Militär sicherlich sehr viel größere Sonderrechte hat. Zweiter Punkt, der ebenfalls wichtig war, auch für die eher, ja, sagen wir mal, institutionelle Entwicklung, ist die Stärkung der Wahlkommission. Wir werden in den nächsten Tagen eine Reihe von Berichten lesen, wie viele Verstöße es gegen den Kodex der Wahlkommission gegeben hat und. Das sind alles natürlich Kinderkrankheiten, von denen ich aber ausgehe, dass das der richtige Weg ist. Deshalb denke ich, ist es kein Rückschritt, sondern sicherlich ein ganz wichtiger Schritt in der demokratischen Entwicklung, wenngleich sicherlich, wie gesagt, das pakistanische System der Demokratie ein anderes Verhältnis zu den Militärs haben wird, als wir uns das vielleicht wünschen oder als wir das vielleicht in Nachbarländern sehen.
Gewalt und Terror vor den Wahlen in Pakistan. Hat die Demokratie eine Zukunft in dem Land? Darüber haben wir in der Sendung Wortwechsel diskutiert. Mit von der Partie waren Christian Wagner, Forschungsgruppenleiter Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Konrad Schetter, wissenschaftlicher Direktor des Internationalen Konversionszentrums an der Universität Bonn, Karl Fischer, letzter Botschafter der DDR in Pakistan und Boris Wilke, Politologe am Institut für Gewalt- und Konfliktforschung der Universität Bielefeld. Am Mikrofon war Heidrun Wimmersberg.